Dieser Podcast wird präsentiert von der Lepra-Mission Schweiz. Zusammen helfen wir den Ärmsten aus der Not. lepramission.ch.
Willkommen beim Fenstergespräch, Mutmacher Geschichten aus dem Alltag. Heute habe ich keinen neuen Tag für euch, aber ein Gespräch, das mir bis heute noch nachgeht. Einerseits, was macht es mit einem, wenn man merkt, dass der Vater, wo man das Leben lang gemeint hat, er sei der Vater, gar nicht wirklich der Vater ist. Und andererseits, wir haben ja auch noch eine TV-Sendung aufnehmen mit dem Emanuel. Wir waren auf dem Hohen Kasten im Appenzellerland, haben geredet und dann macht es auf einmal im Hintergrund Kucku, Kucku. Und die Sendung heisst «Kuckucks Kind sucht Vater». Das ist mir irgendwie recht eingefahren. Jetzt also, ein Tag, wo es um Wurzeln und Identität geht.
Du machst einfach einen Brief auf und es ist relativ kalt. Also du musst dir vorstellen, das ist irgendwo ein Papier. Heisst, auf der nächsten Seite finden sie das Resultat ihres Vaterschaftstests. Und dann machst du es auf und dann siehst du ganz viele Zahlen. Und das Resultat ist einfach ganz kalt dort gestanden. Vaterschaftswahrscheinlichkeit gleich 0%.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Es gibt bei den einen Menschen die Momente, wo alles verändert oder immerhin ziemlich viel. Ich bin Martin Diener und bei mir ist der Emanuel Sieber. Danke, dass du uns heute von deinem Leben erzählst. Danke.
Gerne, ja.
Du bist vor einer Zeit auf einer Wanderung im Alpstein mit deiner Frau zusammen und einem befreundeten Ehepaar quasi unterwegs gewesen. Und das hat einen Schlüsselmoment gegeben in deinem Leben. Deine Freunde haben gesagt, es sei genetisch sehr unwahrscheinlich, dass du der Sohn von deinen Eltern bist, weil du braune Augen hast und beide Eltern blaue. Was ist da in dir abgegangen?
Also, das hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Das war wie ein Tüpfchen auf sie gewesen, wo ich dann eigentlich mich entschieden habe, ich will einen Vaterschaftstest machen. Vorausgegangen ist eigentlich eine Situation, die sehr schwierig war für unsere Ehe. Wir hatten eine Ehekrise gehabt. Ich hatte eigentlich Angst, dass meine Frau fremd geht und das total irrational. Es war irgendwie ein Gefühl, ich kann ihr nicht mehr vertrauen. Und weil ich eigentlich recht gute Menschenkenntnisse habe und auch das Gefühl habe, ich kann beurteilen, was abgeht, bin ich recht sicher, dass da etwas läuft. Und Silvia hat immer wieder bestätigt, da läuft nichts. Das ist, ich kann mir garantieren, dass nichts läuft. Und ich habe nicht gewusst, woher die Ängste kommen. Und das war ein sehr, sehr komisches Gefühl gewesen. Und eben auch, es hat mich halb zerstört. Also ich habe mich wirklich, ich habe gewusst, ich muss jetzt irgendwo Hilfe haben. Ich muss jetzt mit diesen Ängsten etwas machen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann einfach auch mich an Gott gewendet und habe gesagt, kannst du mir sagen, woher die Ängste kommen? Jetzt hätte ich schon ein bisschen, bin ich gerade direkt eingestiegen.
Ja, aber das ist okay. Gut, ich bin dabei, ich mache mit.
Alles gut. Auf jeden Fall, ja, ist es dann so gewesen, dass ich plötzlich eine Erinnerung hatte, aus dem Nichts eigentlich. Ich habe das eigentlich vor meinen Augen gesehen und habe irgendwie gesehen, wie meine Mutter fremdgegangen ist. Und das war jemand, wo ich 7 war. Und ich habe mich recht detailliert erinnert, wie sie ihr Schlafzimmer ist mit einem anderen Mann. Und ich habe dann aufgrund von dem irgendwie gedacht, ja gut, also das könnte die Ursache von meiner Angst sein, dass meine Mutter fremd geht. Und das hat mir dann geholfen. Und da habe ich irgendwo dann auch Hilfe angenommen und habe dann ja, mit einem guten Freund, der auch Seelsorge macht, mal gesagt, hey, könntest du mir helfen? Ich habe da wirklich Ängste, die in mein Leben gekommen sind. Und das hat wahrscheinlich mit dem und dem zu tun.
Aber nochmal schnell, der Flashback, da, die Situation, die du gesehen hast, ist das einfach eine Erinnerung? Oder hast du die wirklich gesehen? Oder ist das einfach eine Vorstellung gewesen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist ja dann so, in dem Moment, wo du dir etwas vorstellst, das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn du ein Buch liest und du hast einen Film. Also du stellst dir das irgendwie vor. Und ist ja dann oft auch so, wenn du dann später einen Film schaust, zu dem Buch, das du gelesen hast, dann komplett ist das komplett anders, oder? Das heisst, man hat eine innere Vorstellung.
Ja.
Und so ähnlich stelle ich mir das vor, das ist wie ein Kopfkino, es ist eine Leinwand. Also ich habe nicht geschlafen, ich habe nicht geträumt, aber ich habe das einfach irgendwo so wie einen Film vor dem inneren Auge eigentlich gesehen. Und habe dort natürlich nicht gewusst, ist das jetzt irgendwo eine Vision oder ist das eine Erinnerung, bis ich dann meinen Vater darauf angesprochen habe. Und ich weiss noch genau, wo das war. Wir sind zusammen im Auto gewesen. Wir sind an einem Anlass in Zürich gewesen. Es war ein schöner Anlass gewesen. Wir haben gut gegessen und gut getrunken. Und wir sind dann am Abend kurz vor Mitternacht heimgefahren. Und irgendwie habe ich dann so ein bisschen abgewartet. Kurz bevor wir daheim waren, habe ich dann ihn gefragt, ob das könnte sein, dass meine Mami fremdgegangen ist.
Man muss sagen, die Mami ist hier schon gestorben gewesen. Das hätte sie ja sie direkt gefragt.
Richtig. Ja. Ja, genau. Sie ist ein paar Jahre früher an Krebs gestorben. Und wir haben dort, ja, natürlich, habe ich die Möglichkeit nicht gehabt, mit ihr über das zu reden. Aha. Was sie auch heute noch sehr bedauern.
Und der Vater fragt, ich meine, das ist nicht einfach so, wenn man sagt, hey, kommst du morgen am Fußballmatch? Oder gehen wir nächste Woche auf eine Wanderung? Oder wie schwierig ist es für dich?
Also ich muss sagen, wir haben ein offenes Verhältnis gehabt und mein Vater hat mir auch, also ich sage ihm übrigens Papi, also der Papi hat mir immer wieder auch Sachen erzählt, die nicht einfach waren. Wir haben einen Leidensweg gehabt zusammen. Also wir haben in meiner Vorgeschichte, ich habe meine Schwester verloren frühzeitig. Sie ist ums Leben gekommen bei einem Brand in der Mongolei. Und wir haben, wie soll ich sagen, das sind schon Ereignisse gewesen, die uns zusammengeschweißt haben. Und was ich will sagen ist, wir haben sehr ein offenes Verhältnis gehabt. Also es ist grundsätzlich für mich nicht schwierig gewesen, mit ihm über irgendetwas zu reden oder auch heikle Themen anzusprechen. Aber es ist natürlich gleich so, es braucht dann ein bisschen Mut. Und irgendwo natürlich das Thema, das ja dann ihn betrifft, also und ich habe natürlich ihn gefragt, ob er etwas weiss davon, dass meine Mutter könnte fremdgegangen sein. Dann hat er gerade sofort gesagt, ja, das ist so. Also sie sei fremdgegangen. Und das hat sie aber alles in die Ordnung gebracht inzwischen. Und das sei alles also quasi alles erledigt. Das sei früher gewesen. Und dann sagt er aber in einem Nebensatz, ja, und das ist aber nicht nur gewesen in dem Alter, wo du 7 gewesen bist, sondern es ist auch schon gewesen um die Geburt von deiner Schwester herum. Und dann bin ich einen kurzen Moment ein bisschen verschrocken, weil die Geburt von meiner Schwester ist kurz bevor ich entstanden bin. Also meine ältere Schwester und ich, wir sind nur 14 Monate auseinander. Also ich muss ja kurz nach ihrer Geburt entstanden sein. Und da habe ich irgendwie dann gerade direkt auch gefragt, ja, ist es möglich, dass du gar nicht mein Papi bist? Und dann hat er aber gerade sofort gesagt, Moll, das bin ich sicher, da bin ich 100% sicher, dass ich dein Papi bin. Und dann habe ich das irgendwie dann abgehäkelt für mich, für einen Moment. Bis eben zu dieser Wanderung, wo du vorhin die Einstiegsfrage gestellt hast, wo wir dann im Alpsteig gewesen sind, wo ich, es ist durch ein fließender Prozess, oder? Es ist mal ein Gedanke in deinem Kopf, könnte es sein, dass mein Papi nicht mein Vater ist? Mhm. Ist das möglich? Und dann sagt er ist sicher. Und dann fangst du an zu überlegen, ja, was wäre es, wenn er es nicht wäre? Und das ist so ein bisschen das Abwägen. Es ist so, du weißt ja nicht, wie fühlt es sich an, normalerweise, also wie ist das Verhältnis zu deinem lieblichen Vater im Normalfall? Und irgendwo sind ganz viele kleine Ereignisse immer wieder aufgeflackert, wo ich einfach eine Unsicherheit hatte.
Schon früher, schon noch im Bübel gewesen bist?
Nein, das nicht. Nein, erst seitdem, dass ich mir das wirklich ernsthaft überlegt habe, im Zusammenhang mit den Ängsten, die ich hatte.
Okay.
Was ich aber hatte, ist zum Beispiel das Gefühl, dass ich gar nicht so in meine Familie hineinpasse. Und das hatte ich vor allem, nachdem ich geheiratet war. Dort bin ich viel auch bei den Schwiegereltern ein- und ausgegangen. Und auch, wo wir Kinder hatten, wenn ich manchmal froh war, um zu unterstützen. Meine Frau war unterwegs, bin ich mit den Kindern immer zu den Schwiegereltern gegangen, nie zu meinen Eltern. Und ich habe meiner Frau gesagt, du, ich fühle mich eigentlich in deiner Familie oft eigentlich fast wöhler oder ich passe fast besser in deine Familie als in die eigene Familie. Solche Gesetze sind gefallen gewesen. Aber es war nicht verknüpft mit einer konkreten Vorstellung, dass ich nicht könnte der liebliche Sohn sein von meinem Papi. Aber es hat sich gleich so etwas aufgebaut. Und in dem Zusammenhang ist es nachher so gewesen, dass wir eben im Alpstein sind wandern mit unseren Freunden. Und sie sind dann mit dem gekommen. Ich weiss nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Vielleicht habe ich auch etwas angedeutet. Und dann haben sie das nochmal gesagt mit diesen blauen Augen. Gesagt. Sie haben es nicht nur gesagt, das ist eine Möglichkeit. Sie haben gesagt, das kann eigentlich gar nicht sein genetisch, dass du von deinen Eltern abstammst oder von beiden von deinen Eltern. Und dort habe ich nachher eigentlich sofort entschieden, ich will den Vaterschaftstest machen.
Puh, und dann bist du zum Papi und hast gesagt, bitte einmal Wattestäbli oder wie ist das? Das war sicher auch nochmal ein harter Schritt gewesen.
Ja, gell, nachdem er natürlich mir gesagt hat, ich bin sicher, dass ich dein Papi bin, ist es natürlich so gewesen, da habe ich wie überlegt, ja, wie sage ich ihm denn das? Weil ich bin nicht sicher. Mhm. Und ich habe es dann genau so gemacht, ich habe genau das gesagt. Ich habe gesagt, schau, du bist ja sicher, dass du mein Papi bist. Ich bin unsicher. Ich habe mir ihnen wirklich die Zweifel, jetzt schon ein Zeitchen. Und auch mit der Augenfarbe. Ich habe das einfach gesagt und gesagt, schau, mir würde es einfach helfen, wenn wir so einen Test könnten machen. Und schau, wenn es ja dann so ist, dass du mein Vater bist, dann haben wir eine Bestätigung und ich habe Peace of Mind. Ich bin dann ist alles gut. Mhm. Und gedacht und nicht gesagt habe ich dann natürlich, ich bin eigentlich zu dem Zeitpunkt schon recht sicher gewesen, dass er es nicht ist.
Und er ist dann dabei gewesen, hat dann mitgemacht.
Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen? Ist das einmal reinspeuzen ins Wattestäbli oder wie läuft das?
Ich habe einfach mal gesucht, online Vaterschaftstest, wie geht das? Und das habe ich natürlich nicht gewusst, habe ich natürlich nicht auseinandergesetzt mit dieser Materie.
Warum auch, ja.
Und dann gibt es natürlich da so Anbieter und dann habe ich irgendwo einen gewählt, wo ich das Gefühl hatte, der ist seriös. Es hat dann auch so eine Frage, wenn du das bestellst online, kannst du wählen, ob du einen willst machen, wo vor Gericht kannst verwenden. Also quasi, wo dann rechtlich abgesichert ist.
Der kostet noch 500 Franken
mehr. Kostet noch ein bisschen mehr. Und ich gehe auch davon aus, dass du dann wie muss entsprechend Einwilligungen geben, dass beide unterschreiben, vielleicht noch notariell beglaubt, keine Ahnung, was da alles laufen muss. Und ich habe gesagt, ich kann ja nicht vor, irgendwie einen Rechtsfall zu eröffnen gegen irgendjemanden. Es geht mir wirklich darum, herauszufinden, ist er es oder ist es nicht. Und die Qualität der Ergebnisse ist natürlich gleichwertig. Es geht einfach darum, dass es nicht irgendwo vor Gericht kannst verwenden. Das habe ich auch nicht vorgehabt. Und darum habe ich dann den Normaltest bestellt, aber einen medizinischen Test, also nicht irgendwo einfach so einen allgemeinen herzlichen DNA-Test. Und dann kommt das per Post und dann hast du im Briefkasten irgendein Büchschen und dann hat es irgendwie genaue Anleitung, zwei so Fläschchen mit Wattestäbchen und dann musst du das im Maul, also ähnlich wie man es eigentlich kennt von dem Corona-Zeug, aber du tust eigentlich im Prinzip im Maul tust du eigentlich eine Speichelprobe nehmen und dann tust du das gerade sofort in so ein Reagenzgläschen rein, wo dann luftig verschlossen ist. Und dann tust du den Kleber drauf, das ist mein Test, und dann der andere Kleber beim anderen Büchschen. Und dann sind das echt zwei Proben, und sie dann im Prinzip nur überprüfen, gibt es da ein Match zwischen diesen beiden DNA-Proben oder nicht.
Und dann ist der Moment gekommen, wo das QR im Briefkasten ist. Wie fest hat dein Herz eingeschlagen?
Du redest jetzt von dem Moment, wo ich es abgeschickt habe, oder von dem Moment, wo ich die Antwort bekomme?
Wo das Resultat zurückkommt.
Ja, ja gut, also zuerst habe ich natürlich mal gewusst, jetzt 2-3 Wochen warten auf das Resultat, oder? Das geht ja Zeit, bis das ausgewertet ist. Und manchmal der Gang zum Briefkasten, ist noch nicht gekommen. Und irgendwann, nach etwa einem knappen Monat, habe ich dann gewusst, jetzt müsste jeder Moment kommen. Und bei uns war es dann so, wir haben Besuch gehabt an dem Montag, und zwar war gerade mein Papi auf Besuch gewesen. Das ist eigentlich noch... Ja, noch speziell gewesen, dass genau an dem Tag, wo er bei uns war, er ist alle Woche zu uns gegessen gekommen, dass dann das Briefchen im Briefkasten war. Und aufgrund vom Absender habe ich gewusst, das muss jetzt die Antwort sein auf den DNA-Test. Wir haben dann entschieden, dass wir warten, bis wir zu Mittag gegessen haben. Wir haben dann mit den Kids zusammen gegessen und eigentlich nichts dergleichen da. Und ich bin dann nach dem Essen zusammen mit meiner Frau sind wir dann in den oberen Stock und haben in meinem Zimmer dann den Brief aufgemacht. Und das war recht ein schockierender Moment gewesen, weil du machst einfach einen Brief auf und es ist relativ kalt. Also du musst dir vorstellen, das ist irgendwo das Papier. Das heisst, auf der nächsten Seite finden sie das Resultat ihres Vaterschaftstests und dann machst du es auf und dann siehst du ganz viele Zahlen. Und einfach gesagt, suchst dann irgendwo auf dem Papier die Aussage, oder? Was ist das Resultat? Und das Resultat ist einfach ganz kalt dort gestanden. Vaterschaftswahrscheinlichkeit gleich 0%.
Und dann? Was hat es gemacht mit dir?
Ja, da bin ich gerade mal abgehockt, einen Moment lang, auf dem Bettrand. Und das einfach mal schnell einwirken lassen. Und ich habe eben meine Frau war bei mir gewesen. Wir haben das zusammen dann einwirken lassen. Wir haben gesagt, hey, Scheiße, jetzt ist es wirklich so, wie ich vermutet habe. Und gleichzeitig weiss ich, ihr hockt unten im Wohnzimmer. Und es ist komisch, oder? Es war wie auf die einen Seite ein Schock. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich das, was ich erwartet habe. Es ist eigentlich das, was ich gedacht habe, es war die Antwort auf ganz viele Fragen in meinem Leben. Warum fühle ich mich nicht so richtig daheim in meiner Familie? Warum bin ich anders? Warum ticke ich so anders? Warum habe ich so wenig gemeinsam mit meinem Vater? Und es ist auf einen Schlag einfach klar gewesen, warum. Und das hat in mir auch einen gewissen Befreiungsschlag ausgelöst. Das ist wie so die Kombination von Schock, aber auch Befreiungsschlag und dann natürlich die alltägliche Situation quasi, er hockt unten im Wohnzimmer und ich muss jetzt wieder runter und muss ihm das sagen.
Und dann bist du runter, nachdem du das Sacken lassen hast, und wie hat der reagiert?
Ja, ich habe ihm dann gesagt, schau, es ist der Brief gekommen heute und die Antwort vom Vaterschaftstest ist, dass du nicht mein Papi bist. Und dann hat er auch gerade einen kurzen Moment Pause gemacht und hat dann gesagt, gerade ziemlich spontan gesagt, oh Evi, was hast du gemacht? Meine Mami hat Evi geheißen, ja. Und dann hinten reingeschoben, ich vergebe es dir. Und zu mir hat er gesagt, und ich adoptiere dich. Und es ist irgendwie auf der einen Seite so eine typische Reaktion von ihm, aber irgendwo auch die bestmögliche Reaktion, die er hätte geben können. Weil er hat in einem Satz oder in zwei Sätzen alles gesagt, oder? Er hat seiner Frau vergeben. Oder er hat gesagt, was hast du gemacht zuerst? Das hat eigentlich irgendwo eine kleine Anklage formuliert, hat ihr vergeben und mich adoptiert. Aber ich muss auch sagen, es war natürlich auch ein Muster von ihm, dass er schnell war im Vergeben. Ich finde, manchmal hätte man auch heranschauen und nicht einfach sagen, es ist okay. Weil ich glaube, das hat vielleicht auch dazu geführt, dass meine Eltern viel früher mit mir über das geredet haben. Es ist fast auch ein bisschen ein Verdrängen in dem Sinne, dass man sagt, du hast Fehler gemacht, ich habe auch Fehler gemacht, wir bringen es von Gott und dann ist es gut und ist weg. Und du tust nicht mehr damit dealen im Sinne von, dass du wirklich in die Tiefe gehst. Und das war seine Reaktion gewesen, aber sehr spontan. Und dann ist natürlich aus dem heraus auch die Frage entstanden, was passiert jetzt mit uns? Also jetzt ist er plötzlich mit beinahe 80, oder? Ist er nicht mehr mein Vater. Und in mir ist die Frage plötzlich so aufgeschossen, also in dem Moment, oder, wer ist der alte Mann, der mit mir am Tisch hockt? Und es hat so ein bisschen eine Entfremdung ausgelöst. Also ich habe plötzlich irgendwie gemerkt, hey, was habe ich mit ihm überhaupt gemeinsam? Ich habe nichts gemeinsam. Und du musst dir vorstellen, wenn
Ihr habt natürlich 43, 44, 45 Jahre Leben haben miteinander. Ihr habt nicht nichts gemeinsam, oder?
Nein, natürlich. Also das ist sehr, sehr direkt gesagt, oder? Nichts gemeinsam. Ich meine jetzt mehr, es ist so, du musst dir vorstellen, der Mensch, also mein Papi, ist alt geworden. Er war ein Künstler, er war ein Komponist, er war ein Musiker. Er hat uns so aufgezogen, meine Schwester und mich. Wir sind gross geworden als Kinder von Musikern. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Instrumente ich gelernt habe in meiner Laufbahn. Und ich stelle mir vor, dass vieles, was ich gewählt hätte, wäre eher vielleicht ein sportlicher. Also ich bin schon ein musikalischer Mensch, also ich bin sehr musikalisch. Aber ich merke jetzt auch mit dem Älterwerden, dass ich extrem den Hang habe zum Abenteurer und zum Sportler. Und das habe ich einfach nicht gehabt bei meinem Papi, oder? Und darum habe ich wie so die Entfremdung ein bisschen gespürt. Dass er ist so anders als ich, oder? Und das wird dir einfach dann so bewusst plötzlich. Dann denkst du, ja, wer ist das? Der Mann, der da bei mir sitzt. Und er ist dann lustigerweise heimgegangen und hat gerade einen Arzttermin gehabt und das ist dann so gewesen, dass er mit der Hausärztin über das geredet hat und gesagt hat, ja, das sind so eine DNA, da ist gemacht und ob das überhaupt verlässlich sei und es könnte ja auch falsch sein und dann hat sie gesagt, ja, die Tests sind eigentlich ziemlich verlässlich, aber es sei ja nicht relevant. Relevant ist ja dann eher, dass er mich grossgezogen hat und dass er für mich da gewesen ist und dass er mich geprägt hat und das macht viel mehr aus, als ob ich den gleichen Bausatz von der DNA habe wie er.
Mhm. Wie hat sich dann eure Beziehung entwickelt, stabilisiert oder wie ist das weitergegangen?
Für mich ist es zuerst so ein bisschen Gap gewesen, also so ein Loch, wo ich wieder haben müssen sagen, mein Vater hat eine Postwende, dann mir das gesagt, hat dann gesagt, schau, das ist ja entscheidend, ist ja dass ich dich aufgezogen habe. Ich habe gesagt, ja, das ist entscheidend, aber verstehst du, bei mir ist jetzt etwas weggerissen worden. Es ist so wie ein Teppich, der draufsteht, der einfach weggezogen wird. Und dann, ja, ich will jetzt nicht einfach Erklärungen haben oder Antworten, warum jetzt das alles nicht so wichtig ist, sondern für mich ist es jetzt mal wichtig, feststellen, dass er nicht mein Papi ist und dass ich herausfinden will, wer ist es denn. Und für ihn ist es dann wie so gewesen, eben so ein bisschen, ich möchte jetzt den Status im Leben von Emanuel behalten, also Status als Papi, als Grosspapi. Und dann habe ich ihm gesagt, schau, unsere Beziehung, die wird sich nicht ändern. Wir haben einander lieb, wir sind das ganze Leben lang zusammen unterwegs gewesen und das ändert nichts daran, wer du bist für mich und auch für unsere Kinder. Das ändert nichts, habe ich ihm zugesichert. Und gleichzeitig war einfach für mich, ich habe gemerkt, ich muss jetzt den Prozess Zeit geben. Ich kann jetzt nicht einfach tun, wie wenn nichts wäre und schwamm drüber und weiter, sondern ich will mich einlassen auf das und ich will einfach dem Prozess die Zeit geben, die er braucht. Und das ist jetzt doch schon einige Jahre zum Laufen.
Die Geschichte. Kann man eigentlich sagen, dass es ganz einen Haufen Opfer gibt? Dein richtiger Papi weiss nichts. Deine Mami, die es vielleicht gewusst hat, hat es vielleicht auch nicht wissen wollen. Dein Papi, der hat es vielleicht auch nicht wissen wollen, aktiv. Oder ja, also es hat einen Haufen Opfer in dieser Geschichte. Nicht?
Ja, das kann man so sehen. Also ich fühle mich natürlich selber als das grösste Opfer in dem Ganzen inne. Aber es ist wirklich so, es ist einfach eine Decke vom Schweigen gewesen über dieser Geschichte, wo ich denke, wir das einfach können ans Licht bringen. Wir hätten einfach können frühzeitig über das reden. Wir hätten können sagen, hey, das ist so gewesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mutter das nicht gewusst hat. Also ich meine, die ist ja mit irgendeinem Mann ins Bett und sie hat vor ein paar Jahren lang kein Kind bekommen. Und plötzlich gibt's Kind, oder? Und ja, ich sage jetzt mal, sie schaut mich an und sie sieht, ich gleich jetzt nicht unbedingt meinem Papi. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht bewusst gewesen ist. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, die hat das gewusst. Und darum sage ich, das Opfer ist eigentlich, also ich bin ein Opfer geworden von ihrem Schwiegen. Viel mehr, als ich eigentlich ein Opfer gewesen wäre. Also ich meine, ich sage, ich bin ja super happy, dass es mich gibt. Also weißt, der Fakt, dass sie fremdgegangen ist und dass ich entstanden bin, das habe ich wie, wie soll ich sagen, ich kann nicht sagen, ich finde es nicht gut, weil ich bin ja daraus entstanden und letztendlich bin ich froh, dass ich lebe und ich bin froh, dass es mich gibt und ich bin irgendwo fast dankbar sogar dafür, oder, dass es mich gibt, oder, und meine ganze Familie und alles. Es wäre ja alles nicht, wenn sie nicht fremdgegangen wäre. Darum ist es schwierig zu sagen, ich bin böse auf sie, dass sie das gemacht hat. Aber ich kann nicht nachvollziehen, dass sie das nicht wollte öffnen und einfach ans Licht bringen, mir gegenüber.
Wobei, es ist natürlich ein Eingeständnis von einem Fehler. Und da hat sie vielleicht dann lieber mal über den Mittag geredet oder über eine, sie war auch eine Künstlerin gewesen, oder über ein schönes Musikstück.
Ja, und wahrscheinlich hat sie einfach gedacht, das merkt er nicht. Und es ist kein Thema. Mhm. Und darum rede ich nicht drüber.
Wie hast du müssen aufräumen mit dem Mami, mit dem Papi? Was sind da die Schritte gewesen? Auch für deine Gesundheit natürlich.
Also gell, für mich ist es natürlich so, wenn ich dann so eine Anklage im Herz habe, das gibt ja wie ein Rachegefühl oder ein Gefühl, hey, also gut, schwierig, sich bei jemandem zu rächen, der nicht mehr lebt, aber irgendwo ein Hass eigentlich. Und für mich ist der Glaube natürlich absolut eine grosse Hilfe gewesen, oder? Ich bin dort wieder zum zweiten Mal, bin ich zu einem guten Freund gegangen und habe gesagt, hey, können wir das zusammen anschauen? Ich habe wirklich da in meinem Herz einfach einen Groll gegen meine Mutter. Eben eigentlich vor allem, dass sie es nicht gesagt hat, aber natürlich auch der Fakt, dass sie so gelebt hat, dass sie ein Lebensstil gehabt hat und ich bin das Resultat von einem Ehebruch. Und wir machen das dann wirklich so, dass wir nicht einfach sagen, ja, jetzt versuche jetzt schnell zu vergeben, weil Gott ist gut und Jesus vergibt dir alle Schuld und so weiter. Sondern wir haben dann wirklich gesagt, wir müssen dem Zeit geben, so quasi wie wenn du vor Gericht gehst, eine Anklageschrift formulieren. Dass du einfach sagst, hey, ich klage sie an, ganz bewusst. Ich sage ihr, wie wenn sie da im Raum würde stehen, was ich gegen sie habe.
Und dann der 1:1 mit dem Kollegen, das haben wir so gemacht?
Haben wir so gemacht. Aber es ist nicht so, also du bist ein, ich stelle mir das vor wie ein Gerichtssaal, aber es ist ein virtueller oder ein himmlischer Gerichtssaal. Und du stehst im Prinzip vor Gott und bringst die Anklage. Und dann ist die Frage, wie gehst du mit dem um? Weil sie ist eigentlich schuldig gesprochen. Und dort kommt dann eben der Glauben ins Spiel. Und dort kommt eben ins Spiel, dass ich wirklich glaube, dass das Sterben von Jesus am Kreuz, dass das Vergebung mit sich bringt. Und das hat mir dann die Möglichkeit gegeben. Also ich habe wirklich den Moment dann, wo ich sie angeklagt habe, und das formuliert habe ich auch wieder vor dem Bildschirm, vor dem inneren Auge aufgeschaut und ich habe Jesus am Kreuz gesehen und ich habe gesehen, wie sein Blut geflossen ist. Und das ist ganz ein extrem tiefer Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, hey, er ist für das gestorben, er hat das getragen, es ist erledigt und weil er ihr das vergibt, kann ich ihr das auch vergeben. Und das ist der Moment, wo ich es loslassen konnte.
Boah. Das zieht mir jetzt gerade Zöcken ab, das ist starker Tobak.
Ja, aber es ist eigentlich das Einzige, was funktioniert. Also ich glaube, Psychologen arbeiten in der Methodik auch mit Vergebung. Das ist etabliert. Das ist letztendlich, so kannst du den Rucksack klären. Aber die Frage ist, wo kommt Vergebung her? Also wo ist die Quelle von der Vergebung? Und ich glaube, dort ist wirklich halt für mich das Schöne, dass ich weiss, wer für mich gestorben ist und wer das getragen hat.
Lepra raubt den Menschen ihre Würde, Hoffnung und Familie. Dabei ist Lepra heilbar. Mit einer einfachen, wirksamen Therapie sind Kranke nach 72 Stunden nicht mehr ansteckend. Wenn man Lepra schnell erkennt und heilt, kann der Kreislauf von Ausgrenzung und Armut durchbrochen werden. Mit einer Spende von 100 Franken helfen sie 3 Menschen rechtzeitig zu finden und zu heilen. Jetzt auf lepramission.ch.
Und wie hast du es mit dem Papi gemacht? Weil ihm könnte man ja vorwerfen, dass er es vielleicht auch geahnt hat, aber auch geschwiegen hat.
Ich glaube, also der Papi hat es nicht gewusst. Also ich glaube, der war so überrascht gewesen. Dort hatte ich wie nicht so eine Anklage in mir rein.
Okay.
Dann müsste man eigentlich eher noch die Frage stellen, was ist mit meinem lieblichen Vater, oder? Weil der ist natürlich ja Teil der ganzen Dings, oder? Und dort merke ich, ist es für mich ein bisschen abstrakt, weil ich weiss nicht, wer es ist. Also ich kenne ihn nicht, bis jetzt. Und ich habe das auch versucht, oder? Ihm das wie auch die Schuld zu erlassen. Aber es ist halt irgendwo einfach abstrakt geblieben. Also es ist weniger konkret. Und
es ist nicht adressiert. Also,
ja.
Ja, genau. Du hast es jetzt schon angetönt. Für dich ist ja dann nachher die Suche nach dem lieblichen Vater losgegangen. Wie macht man das? Also fangst du mal an, wie macht man das?
Ich habe ziemlich bald, nachdem ich es gewusst habe, er ist es nicht, also mein Papi ist nicht mein Vater, habe ich angefangen zu überlegen, wer könnte es denn gewesen sein. Zuerst mal natürlich die Entstehung, oder? Das war irgendwo Sommer 75 gewesen, oder? Kurz nachdem meine Schwester geboren ist. Also auch speziell, oder? Dann denkst du, meine Mutter ist irgendwie 3-4 Monate nach der Geburt von meiner Schwester fremdgegangen. Das ist irgendwie sehr, sehr schräg.
Und das war auch in dieser Nachlageschrift drin, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Und dort war irgendwo so einmal, sind sie in der Ferien gewesen. Und ich habe fast so ein südländischen und ich habe mir überlegt, ja, vielleicht Italien oder irgendwo in einem Hotel. Ja, irgendwo fangst du einfach mal überlegen, oder? Und dann habe ich ganz viele Überlegungen angestellt. Das eine war natürlich im Dorf. Also meine Mutter war aktiv im Samariterverein. Meine Mutter hat einen Chor dirigiert, also einen Chor geleitet. Dann habe ich sogar überlegt, könnte es der Dorfpfarrer gewesen sein? Also es gibt, also weißt du, das sind alles wilde Geschichten, aber es gibt natürlich immer auch, du musst dir vorstellen, in einem Dorf, wo ich gelebt habe, das ist nicht so gross, 2.500 Einwohner. Da hat es sehr, sehr viel Gerüchte gegeben. Und da hat man auch gewusst, wer mit wem was für Affären gehabt hat. Und meine Tante hat dann können eine Nachbarin ausfindig machen, die etwas gewusst hat.
Das ist die Zeit gehabt, hinter dem Vorhang stand.
Aber jetzt, das kommt dann nachher gerade nach. Also jetzt, was ich noch gemacht habe, ist natürlich, ich habe meine DNA aufgeladen auf MyHeritage. Das ist eine Webseite, wo du kannst Ahnenforschung betreiben, wo es dann schaut, was hast du für eine ethnische Herkunft. Und es macht dort auch Matches mit Verwandten. Das hat übrigens auch funktioniert. Das ist dann die Tochter von einer Cousine mütterlicherseits, ist dann tatsächlich die Übereinstimmung abgebildet worden. Und ich habe natürlich immer wieder, also ich komme alle Wochen, komme ich irgendeinen DNA-Match über und denke, jetzt, vielleicht ist es jetzt klar. Also vielleicht ist der Nächste, der kommt, wo ich dann weiss, es könnte einen Hinweis geben, wer mein lieblicher Vater ist. Dann habe ich zum Beispiel auch, wo dann, nachdem meine Mutter gestorben war, einmal überlegt, ja, vielleicht finde ich im Nachttischli von ihr einen Hinweis. Ich habe dort mal geschaut, gibt es einen Brief? Oder ich habe im Fotoalbum geschaut, ja, vielleicht hat sie ja irgendeinen Hinweis von meinen Babyfotos, dass mein lieblicher Vater auftaucht im Hintergrund. Oder, und dann schaust du ja an und denkst, ich gleiche ja dem. Oder weißt du, es ist ja wie so, es sind ganz, ganz viele Sachen gelaufen, natürlich. Ich habe auch eine gewisse Vorstellung gehabt, wer ich gerne hätte, dass das mein Vater ist. Ich habe dann gedacht, ja, das wäre natürlich cool, das wäre irgendwie ein Arzt oder ein also weißt du, irgendwo hast du dann das Gefühl, das muss ein intelligenter Typ gewesen sein oder keine Ahnung. Also irgendwo machst du einfach deine Vorstellungen. Aber was am meisten Substanz mit sich gebracht hat, ist eben nachher aus dem Dorfgeschnurr, hat man dann eigentlich können ableiten, mindestens eine oder zwei Personen, also eine Person, wo plus natürlich der, wo ich mir vorgestellt habe, also die Erinnerung habe, wo man dann denkt, das könnte tatsächlich einen Hinweis geben, dass ich meinen lieblichen Vater finde. Also man hat dann eben gewusst, von einer Affäre hat die gewusst, wo meine Mutter muss gehabt haben. Aber die Frage ist natürlich jetzt, kommt das auf mich zurück oder nicht? Und das sind wir jetzt herausfinden. Also ich bin dann auch wieder auf die Suche gegangen, habe herausgefunden, dass der potenzielle Vater leider in der Zwischenzeit nicht mehr lebt. Und habe dann aufgrund von der Todesanzeige habe ich dann mögliche Halbgeschwister die Ausfindung gemacht und bin jetzt im Kontakt mit einem möglichen Halbbrüder. Und dort braucht alles noch ein bisschen Zeit. Ich habe auch Zeit gebraucht für meinen Prozess. Also aktuell warte ich auf eine Antwort von ihm.
Wie viel Energie, wie viel Zeit hat das in deinem Leben in Anspruch genommen? Also, weißt du, ich finde das englische Wort addicted, finde ich noch so, wenn du fast nicht mehr daraus rauskommst, aus dieser Mühle. Hat es einfach am Abend 10 Minuten vor mein Bett gehen noch ein, oder hat sich den ganzen Tag bewegt? Hat sich das ganze Tag wie gefangen genommen, die Suche nach dem lieblichen Vater?
Also, phasenweise bin ich intensiver dran gewesen, dass ich dann einfach den ganzen Abend nach dem Arbeiten irgendwelche Researches gemacht habe. Aber es ist dann auch oft so gewesen, dass ich dann wieder ganz lang, ein halbes Jahr lang, nicht gross darüber nachgedacht habe. Und manchmal sogar dann eher Leute von außen gesagt haben, ja, wie ist es jetzt? Hast du ihn schon gefunden? Oder machst du etwas? Und ja, vielleicht sogar letztendlich hat sogar auch die Sendung, die wir jetzt am Aufnehmen sind, ein bisschen nochmal einen Kick gegeben, dass ich gesagt habe, ich will es eigentlich wissen. Aber ich habe gemerkt, wie soll ich sagen, ich kann es pushen von meiner Seite, aber letztendlich habe ich es nicht in der Hand. Also es ist etwas, wo ich nicht weiss, ob ich es wird erfahren oder nicht. Und ich würde sagen, es ist nicht eine Addiction oder eine Abhängigkeit, aus dem entstanden. Also ich glaube einfach, es hat Phasen gegeben, hat es mich mehr umgetrieben. Und natürlich, wenn du einen Hinweis hast, dann habe ich auch viel mehr noch gemacht. Aber was ich herzlich gefunden habe, ist eigentlich, dass mein Papi doch dann ein paar Mal wieder mit irgendeinem Hinweis kam aus dem Dorf. Also er hat dann irgendwie wieder etwas herausgefunden und dann, ja, dann, also ich habe es herzlich gefunden, dass er irgendwo gemerkt hat, dass es ein Bedürfnis ist von mir, das zu wissen, obwohl es ja für ihn gar nichts ändert und dass er sich da Mühe gemacht hat, auch mir zu helfen.
Hast du dir auch schon gesagt, komm, jetzt lass ich sein, weil es ist wahrscheinlich jedes Mal wieder eine Enttäuschung, wenn du irgendwie keine Antwort bekommst oder wenn es eben nicht matcht oder irgend so. Es ist doch dann gleich etwas, wo immer wieder Wunden aufgerissen werden oder wo man immer wieder traurig wird. Hast du nicht mal gesagt, komm, lass gut sein, lass es.
Nein, an diesem Punkt bin ich bis jetzt nicht gekommen. Also ich bin am Punkt gekommen, wo ich es unbewusst einfach nicht mehr weiterverfolgt habe. Weil ich gemerkt, das bringt nichts. Aber es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ich will nichts mehr unternehmen. Also eigentlich denke ich, so einen gewissen Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht morgen ein Match gibt und dann kommst du ein Mail über und dann findest du deinen Cousin oder deinen Halbbruder. Das ist irgendwie völlig möglich. Also es ist überhaupt nicht weit hergeholt. Und darum habe ich einfach mehr das Gefühl, ich kann es nicht kontrollieren, den Prozess. Ich kann von meiner Seite aktiv antreiben, aber dort, ja, bin ich schon recht entspannt.
Du hast dir sicher auch schon überlegt, was würde passieren, wenn jetzt der Match kommt. Was hast du da für jedes zweite Wochenende gehen, deine neuen Familienmitglieder kennenlernen? Oder was hast du so alles angedacht?
Ja, ich glaube, also mal grundsätzlich ist ja die Chance recht gross, dass mein lieblicher Vater gar nicht mehr lebt. Und dann wäre mein Bedürfnis, falls es dann eben Halbgeschwister gibt, die kennenzulernen und auch zu fragen, hey, wie war er? Wer war er? Was hat ihn ausgemacht? Was hat er für einen Charakter gehabt? Oder was war ihm wichtig? Einfach so ein bisschen wie das Erbe. Weißt du, so zu verstehen, woher komme ich? Ich glaube, das ist eine Frage, die jeder Mensch antreibt. Ich glaube nicht, dass ich auf der Suche bin nach einer neuen Familie. Ich kann mir vorstellen, wenn die Familie sehr offen ist mir gegenüber und sagt, hey, wir finden das jetzt spannend, dass wir jetzt einen Halbbruder bekommen haben, dass das könnte dazu führen, dass man vielleicht sagt, lass es mal sich gesamthaft kennenlernen, weil bei uns gibt es Kinder, bei ihnen gibt es vielleicht dann auch Kinder, dass man sagt, wir gehen mal an ein Familientreffen. Aber es ist nicht so, dass ich auf der Suche sehnsüchtig nach neuen Leuten suche, die ich könnte kennenlernen. Und durch das hoffe ich jetzt nicht, dass sich mein Leben komplett ändert. Aber natürlich, es wäre sicher mal spannend, einfach zu entdecken, was sind das für Leute und wer ist er gewesen.
Vielleicht mal grundsätzlich gefragt, warum ist die Frage nach der Herkunft, Wurzeln, Identität so wichtig?
Ja, ich glaube, der Mensch ist irgendwo auf der Suche, wo komme ich her und woher gehe ich? Wer bin ich? Und Väter sind meiner Meinung nach die Personen, die Identität weitergeben, die auch Bestimmung weitergeben, also ich merke das bei meinen Kindern, das ist enorm wichtig, was ich über meine Kinder sage und was ich über meine Kinder denke. Und ich glaube, das gibt ihnen extreme Sicherheit. Und ja, die Frage treibt den Menschen, glaube ich, schon um. Und das beobachten wir auch, dass sehr, sehr viele Kuckuckskinder einfach in einer Ruhelosigkeit sind oder umgetrieben sind, weil ihnen etwas fehlt. Also das Wissen, wo komme ich her? Bei mir hat sich das sehr stark in der Suche nach Anerkennung ausgewirkt. Also ich habe ja, durch meine ganze Kindheit durch und auch bis ins Erwachsenenleben, ich würde sagen, es ist noch nicht abgeschlossen, sehr stark den Drang gehabt, dass mir andere Menschen müssen sagen, wer ich bin. Wie gut ich bin, was ich gut kann. Und das ist auch aus dem aus sicher auch sehr stark eine Leistungsorientierung passiert. Dass ich gesagt habe, ich definiere mich über das, was ich mache. Und inzwischen ist vieles zur Ruhe gekommen. Aber ich glaube, also die Grundfrage, wo komme ich her, die treibt den Menschen einfach um.
Du hast vorher gesagt, die Väter geben die Identität und Wurzeln weiter. Natürlich die Mütter auch, das ist schon klar. Aber vielleicht grundsätzlich nochmal gefragt, wie beobachtest du die Vaterschaft? Wie ist das mit den Vätern in der Schweiz oder auf dieser Welt?
Ja, ich glaube, es ist etwas, wo ein bisschen am Sterben ist, leider. Also, dass Väter sehr oft einfach beschäftigt sind. Also mit ihrem Leben, mit allem, was halt in einer Verantwortung von einem Vater liegt. Sprich auch
Karriere,
wo aber dann wieder Versorgung darstellt für die Familie. Aber natürlich auch das Ego, also sich selbst zu verwirklichen. Ablenkung in allen möglichen Gebieten, die du einfach heute hast. Du hast so viel Zeit vor Social Media, vor Fernsehen, vor was es kann ja sein, was es ist. Ich denke, dass viele von den Vätern sich leider nicht bewusst sind, was sie könnten in der aufwachsenden Generation anlegen, wenn sie sich würden Zeit nehmen. Und ich glaube auch, es hat einmal so einen Satz auf Englisch gegeben, aber wir können es auch auf Deutsch sagen, wie tut das Kind Liebe buchstabieren? Und das ist mit vier Buchstaben, das ist Z-E-I-T. Und ich glaube wirklich, Zeit zu verbringen mit seinen Kindern, da zu sein fürs, das ist etwas, wo ich glaube, dass für ein Vatersein absolut entscheidend ist. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist das, wo ich glaube, es hat nicht viel mit Fähigkeit zu tun. Also man muss nicht etwas Spezielles können, um ein guter Vater zu sein, sondern es geht darum, dass man einfach sich einlädt, auf die Connection, auf die Herzensverbindung mit dem Kind und etwas macht, was sie gerne machen mit ihnen zusammen und mit ihnen Zeit verbringt. Ja, das ist etwas, was ich sehr stark versuche, meine Kinder weiterzubringen.
Ich wollte sagen, du hast selber vier Kinder. Wie bist du als Papi? Bist du jetzt auch quasi, hast du dich jetzt in den letzten 4-5 Jahren noch ein bisschen bewusster fürs Vatersein entschieden, weil das mit der Vaterschaft bei dir jetzt so aufgebrochen ist?
Ich glaube, es hat sich nicht viel geändert, weil wir haben, also meine Frau und ich, wir haben uns beide gesagt, wenn wir ein Kind haben, wenn wir Familie haben, dann ist das etwas, wo wir unser Herz reinlegen wollen. Und ich habe zum Beispiel immer Teilzeit geschafft, damit ich, wo die Kinder noch klein sind, einen freien Nachmittag habe. Ich bin dann am Mittwochnachmittag mit ihnen auf den Spielplatz gegangen. Und ich habe auch etliche Jobangebote abgelehnt, wo ich eine Karriere machen konnte, wo ich gesagt, ich nehme es nicht an, ich bin nicht bereit, um mehr zu arbeiten, weil ich einfach sage, ich will da sein für meine Kinder. Und das ist irgendwie in unserem Ehe-Design, wenn man mal so sagen darf, wichtig gewesen. Also wir haben, meine Frau und ich haben, bevor wir Kinder haben, darüber geredet. Und sie hat einfach gesagt, schau, ich will nicht, dass du ein Mann bist, der einfach 100% arbeitet und Karriere macht und ich bin daheim und schaue die Kinder, sondern wir wollen das zusammen machen. Und sie hat das recht stark auch gepusht. Aber es ist gut gewesen. Also im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte so viel verpasst, wenn ich mich anders entschieden hätte. Und ich glaube, die Beziehung, die ich mit den Kids habe, ist so eine schöne Beziehung. Also wir haben es oft lustig, wir haben aber auch tiefe Gespräche, wir haben dann einfach mega gern. Und es ist nicht so, dass wir da ständig immer die tiefsten Gespräche führen würden, aber wir sind einfach gern zusammen. Also wir sind wirklich...
Z-E-I-T.
So ist es.
Zeit. Im Mai 24 ist dann dein Papi gestorben. Ist das gewesen für dich?
Ja, es ist nochmal ein Einschnitt im Leben. Jetzt in meinem konkreten Fall natürlich auch so ein Abschied nehmen vom letzten Familienmitglied, wo älter ist als ich. Also sprich, ich bin jetzt der, also ich sage jetzt nicht, ich bin der Nächste, aber ich bin jetzt eigentlich der
Einzige.
Auch der Einzige von meiner Familie, der ja nicht einmal von meinem Vater kommt. Und ja, mein Vater, also mein Papi, war alt, also über 80. Er hatte ein erfülltes Leben gehabt. Sicher nicht immer ein einfaches Leben gehabt. Aber er hat noch kurz bevor er gestorben ist, sein Lebenswerk vollendet. Er hat eine Oper geschrieben in Schwedisch. Eine riesige Sache. Und hat das im Frühling abgeschlossen gehabt. Und er ist alt geworden. Also man hat gemerkt, dass sein Herz hat nicht mehr mögen. Und er hat den Wunsch gehabt, dass er zu Hause sterben kann, dass er nicht muss in ein Pflegeheim. Dann eine Woche vorher war er noch bei uns gewesen und wir haben gemerkt, du, jetzt müssen wir uns wirklich überlegen, ob er noch lange zu Hause bleiben kann, so wie er zu Weg ist. Und es war dann fast eine Erlösung gewesen, dass er nach Hause gehen durfte. Also es ist dann relativ schnell gegangen. Er hat einen Herzinfarkt gehabt, ist auf den Notfall gegangen. Wir haben das ganze Familie dürfen noch vor ihm Abschied nehmen. Wir sind bei ihm gewesen und haben ihn in den letzten Stunden noch begleitet. Aber es ist dann ja innerhalb, also es ist, du kommst Nachricht über. Am Mittag ist dann ein Anruf aus dem Notfall gekommen, also vom Notarzt. Und gegen den Abend ist alles gelaufen gewesen.
Etwas, was wir jetzt gar noch nicht besprochen haben, ist, du hast gesagt, dass deine Schwester bei einem Brand in der Mongolei ums Leben kam. Was ist denn das wieder für eine wilde Geschichte?
Ja, sie hat vor vielen Jahren ist sie in der Mongolei gewesen. Sie hat dort fest gelebt und sie hat mit Strassenkindern gearbeitet. Sie hat ihr Leben eigentlich diesen Kindern zur Verfügung gestellt. Und es ist eigentlich völlig etwas Schräges passiert. Also es ist so, sie war in einem Kinderheim gewesen, eben mit diesen weisen Kindern, die dort gelebt haben. Sie hat ihren freien Tag gehabt und sie hat können ausschlafen an dem Tag. Und an dem Morgen ist es dann so gewesen, dass das Haus, wo sie drin ausgeschlafen hat, alle Kinder sind im Esstrakt drin gewesen, aber das Haus hat Feuer gefangen. Und zwar ist ein Ofen, irgendein Ölofen, ist irgendwie in Brand geraten. Und es ist dann, du kannst sagen, Gott sei Dank, sind wirklich alle anderen draussen gewesen. Aber sie ist drin gewesen und sie hat dann nicht mehr können gerettet werden. Also man geht davon aus, dass sie aufgrund von der Gas, wo sie das Feuer entwickelt hat, wahrscheinlich schon bewusstlos war, bevor sie es gemerkt hat, also bevor sie dann wirklich verbrannt ist. Aber es war dann wirklich komplett schwarz gewesen. Also komplett verbrannt. Ja.
Wie ist das für eure Familie da?
Also für mich, für meine Eltern, der grösste mögliche Schock, der passieren kann. Also es ist ja normal, dass du dich von deinen Eltern im Laufe des Lebens irgendwann verabschiedest. Das ist der Lauf des Lebens und das ist typischerweise ja so, dass eben Kinder ihre Eltern ans Sarg tragen, aber dass nachher Eltern ihre eigenen Kinder ans Sarg tragen, also ans Grab tragen, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also das ist im Leben meiner Eltern und von mir als Brüder sicher etwas gewesen, das hat also bei meinen Eltern, bei meiner Mutter ganz sicher einen bleibenden Schaden hinterlassen. Also sie ist auch nachher psychisch krank geworden. Also gut, vorher auch schon mal, aber es ist wie so etwas gewesen, wo du gemerkt hast, das ist irgendwo für eine Mutter das zu verkraften, das ist extrem schwierig.
Und dann noch der Punkt, du hast gesagt, sie hat sich für Strassenkinder eingesetzt, für einen guten Zweck dann ja. Noch. Ist da nie irgendwie dann auch eine Nachlage gekommen von dir oder von jemand anderem?
Es gibt eben auch eine Seite im Leben von meiner Schwester und das war, das habe ich mit ihr besprochen, sie war im Sommer vorher in der Schweiz gewesen. Und sie hat dort irgendwie gesagt, sie spürt, dass ihre Zeit in der Mongolei fertig ist. Und sie weiss aber nicht, was als nächstes kommt. Und sie war fast so ein bisschen an einem Punkt gewesen, wo das Gefühl hatte, es ist eine Lebensphase, die zu Ende geht. Natürlich hätte ich nie mit dem Gedanken gespielt, dass es könnte sein, dass das Leben zu Ende geht. Aber du hast gemerkt, sie hat das Gefühl, sie hätte ihren Auftrag an diesen Strassenkindern erfüllt. Und es geht weiter. Es kommt etwas Nächstes. Und man hat dann irgendwo das wie können annehmen, dass das okay ist, dass sie jetzt nicht mehr lebt. Also es ist natürlich nicht gut, also es ist noch schwierig zu erklären oder zum richtigen Wort zu finden. Aber es ist irgendwo, der Schmerz ist durch extrem gross. Also ich muss jetzt sagen, bei mir als Brüder ist es sicher viel weniger als bei meinen Eltern. Und bei ihnen ist es wirklich ein riesen Schmerz gewesen. Ich weiss nicht, wie sie mit dieser Anklage umgegangen sind effektiv. Aber offensichtlich ist es schon etwas, wo sie nicht verdaut haben bis zum Schluss, weil es ist auch immer wieder gefallen. Man hat auch den Todestag von ihr ja, gefeiert, das ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber es ist so etwas, wo wir als Familie dann nämlich sind, essen.
Und ja.
Ich habe dann manchmal gedacht, ja, ich würde lieber am Geburtstag essen als am Todestag, aber es ist irgendwo etwas, wo ich auch muss verstehen, ich denke als Eltern, es ist schwierig mit dem umzugehen.
Was gibt dir heute Boden? Was gibt dir heute Wurzeln? Was gibt dir heute Identität?
Ja, ich würde sagen, ich habe sicher vorher schon angetönt, dass ich glaube, ich weiss nicht, wie ich mit dem allem umgehen könnte, wenn ich nicht ein Fundament hätte. Und das ist wirklich mein Glauben an Gott. Und für mich ist das so, es gibt auch das Bild, das beschrieben wird in der Bibel, dass dein Leben auf einem Fels steht. Das ist wie ein Haus, das du auf Fels baust. Wenn ein Sturm kommt, kracht es nicht zusammen, im Gegensatz zu einem Haus, das auf Sand gebaut ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, Sand ist halt alles, was nicht verhebt. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich von relativ klein auf eigentlich eine Gottesbeziehung gepflegt habe und irgendwo auch gesagt habe, der Vater im Himmel ist eigentlich mein richtiger Vater. Unabhängig davon, wer auf der Welt, ob ich es herausfinde oder nicht. Und er ist eigentlich der, der mir sagt, wer ich bin. Also die Identität mir gibt. Und auch mir sagt, was meine Bestimmung ist, also was er mit mir vorhat. Und ich gehe oft zu ihm, also oft, überhaupt nicht in einer religiösen Form. Also für mich ist er wie ein guter Freund, der immer da ist. Ich rede mit ihm mega selbstverständlich. Manchmal vor mein Bett gehen, manchmal eine Tagtour. Und ich habe ihn dann schon auch in dieser Phase, wo das Ganze so ins Wanken gekommen ist mit dem, wer bin ich überhaupt? Einfach auch stark an ihn gewendet und gesagt, sag du mir bitte, wer ich bin. Du bist ja mein Vater. Du bist ja der, der mich echt gemacht hat und wählen hat und designt hat. Und dort habe ich gemerkt, da kommt einfach mega viel zurück. Also es ist wirklich speziell die Beziehung mit Gott, oder? Da merke ich, das ist einfach eine Freundschaft oder eine Vaterschaft, wo das übersteigt, was ein Mensch geben kann.
Wie spürst du das ganz konkret?
Es ist manchmal ist es nicht das Gefühl, sondern sind es eher Gedanken. Und manchmal ist es aber so, dass ich einfach merke, es ist wie wenn jemand mich umarmen würde oder wie wenn ich habe es letztes Jahr so beschrieben, wenn ich eine warme Decke hätte, wo mich umgibt, wo ich sage, es ist so eine Sicherheit, wo ich einfach überkomme und wo ich merke, Gott gibt mir die Geborgenheit und er gibt mir die Liebe, die ich brauche. Und ich möchte da vielleicht auch anfügen, also Menschen, die versagen immer an einem bestimmten Punkt und können dir nicht die Liebe geben, die du brauchst. Egal ob der Ehepartner oder deine Kinder oder eben deine Eltern, die können einen Teil von dieser Liebe ausfüllen, die du brauchst. Aber am Schluss, glaube ich, das Grundbedürfnis, wo nach Liebe, wo der Mensch danach lächelt, das kann ich nur Gott ausfüllen.
Emanuel, merci vielmals und ich wünsche dir weiterhin viel Ruhe auf deiner Suche. Und wer weiß, vielleicht findest du ja deine Familie noch raus.
Ja, das wäre super spannend.
Danke und alles
danke
Gute.
Danke dir auch.
Und auch euch danke vielmals fürs Hören von diesem Podcast. Und Geschichte von Emanuel gibt es auch als Fenster zum Sonntagtag mit eindrücklichen Bildern. Gefilmt haben wir nämlich im Alpstein. Da sieht man dann auch, wie der Emanuel am Schluss vom Gespräch mit dem Gleitschirm nicht sie fliegt. Und wir anderen haben alle müssen laufen. Der Link dazu in den Shownotes. Dort auch der Link zu vielen anderen Podcasts, die ERF Media produziert. Da gibt es so viel interessante Lebensgeschichten. ERF Media finanziert sich übrigens mit Spenden. Den Link zum unserem Batzen schicken gibt es auch in den Shownotes. Danke vielmals fürs Weitersagen, fürs Podcast abonnieren und fürs Liken. Merci für alles und bis bald. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.